Hallo und willkommen zu einer neuen Folge How to Fail Wild Startup, dem Podcast aus Erfahrung und Learnings von Problemen von spannenden Gründerinnen und Gründern. Heute ist Jochen Adler zu Gast. Er hat im Oktober 2020 Compreno gegründet, eine Plattform, die verschiedenste Qualitätszeitungen zusammenfasst, beispielsweise in Europa mit Le Monde aus Frankreich, Die Zeit, Brand 1 aus Deutschland und noch zahlreich weitere, die jeweils in die eigene Sprache übersetzt werden. Du kannst sagen, was du lesen willst und was du nicht lesen möchtest und bekommst basiert darauf Empfehlungen. Ziel sind nicht Breaking News, sondern es sind wirklich tiefgründige Informationen und dass man sich allround informieren kann. Fragen waren beispielsweise, wie schaffen sie es als Plattform, das Henne-Ei-Problem zu lösen? Weitere Fragen sind, was sind vertrauenswürdige Quellen? Sollten kontroverse und radikale Quellen mit aufgenommen? Es gibt sehr, sehr viel zu besprechen in der heutigen Folge und nun wünsche ich viel Spaß und vielen Dank, dass du da bist, Jochen.
Na, ich habe zu danken. Danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Ich starte direkt mal in die Frage rein, bevor ich zu lange drumherum spreche. Was hat dich eigentlich dazu bewegt, nach dieser langen Zeit im Beruf, im Corporate-Umfeld, jetzt auch mit Familie, Kindern und so weiter, nochmal vollständig in die Gründung reinzugehen? Was hat dich davon so überzeugt oder was hat dir dann eben gerade das Risiko nochmal schmackhaft gemacht?
Ja, total lustig, weil genau, ich habe dann eher ungewöhnlichen Lebenslauf, glaube ich, für einen Gründer. Bin da so ein bisschen ein bunter Hund, aber das war tatsächlich auch, glaube ich, ein Teil der Antwort. Ich habe mal so einen langen Waldspaziergang mit meiner Frau gemacht, weil es natürlich, wie du sagst, auch um das Risiko ging. Ne? Wir haben Kinder und stehen so beide in der Mitte des Lebens. Da hat man jetzt auch nicht mehr so viel Zeit, bis zum Rentenalter auch Fehler auszubügeln, wenn man sie machen sollte. Und da hat meine Frau eigentlich was ganz total Spannendes und auch Nettes natürlich gesagt. Sie hat gesagt, naja, du hast schon so verschiedene Sachen in deinem Lebenslauf gemacht. Ja, ich war Unternehmensberater, ich war bei einer Bank mal auch im Innovationsmanagement, wo man ja auch viel über so Startup-Themen redet, ja, Design Thinking gemacht und so. Und dann hat sie gesagt, wenn du scheitern solltest, selbst wenn, natürlich glauben wir das beide nicht, aber selbst wenn das passieren sollte, dann ist es ja auch eine super gute Erfahrung. Also dann hast du einfach was, von dem du erzählen kannst, du bist ins Risiko gegangen, du hast das Risiko übernommen, du bist all in gegangen, dann kannst du dich einfach wieder bewerben und dann kriegst du ja vielleicht auch umso coolere Jobs im Anschluss angeboten, die du vielleicht gar nicht bekommen hättest, wenn du nicht mal eine Gründung auch versucht hättest. Also das fand ich eigentlich total nett, hat mich mega ermutigt. Und warum jetzt Compreno ausgerechnet, das erzähle ich dann später. Jetzt mache ich erstmal eine Pause, damit du mich was fragen kannst.
Wenn du möchtest, kannst du direkt sogar weitergehen, einmal Compreno vorstellen in deinen eigenen Worten, das können die Gründer nämlich meistens am allerbesten.
Ja, und es ist auch da natürlich eine spannende Frage. Jetzt habe ich schon erzählt, ich habe bei einer Bank gearbeitet und bei einer Beratung, aber ich habe ja jetzt weder eine Bank gegründet noch eine Beratungsfirma. Also kann man auch fragen, wieso jetzt Compreno? Ich habe halt immer schon gefunden, dass Journalismus total wichtig ist für eine funktionierende Gesellschaft. Ja, wir leben in einer Demokratie, wir haben Meinungsfreiheit, wir haben Pluralität, wir haben Diversity. Das sind alles Dinge, die sind mir total wichtig gewesen. Und deswegen ist die Gründung von Compreno als Plattform, aus der man sich aus verschiedenen Quellen informieren kann, so wie du das ja schon auch beschrieben hast. Ja, du hast 50 sind es noch nicht ganz, aber du hast 25 verschiedene Medien, die du bei uns konsumieren kannst. Aus Frankreich, Le Monde, aus England, Prospect Magazine, aus Belgien, Mo Magazine oder Mondiale News, aus Deutschland, Brand 1. Ja, das ist also natürlich mega cool. Und von sowas habe ich ehrlich gesagt immer geträumt. Und jetzt ist es soweit. Jetzt gibt es das tatsächlich. Und deswegen erklärt das auch so ein Stück weit, warum ich Compreno nicht schon 2005 oder 2015 gegründet habe, weil ich glaube, da wäre das gar nicht möglich gewesen.
Das stimmt. Also da ist auf jeden Fall der digitale Wandel auch einiges weitergegangen, dass eben die Zeitungsverkäufe auch immer weiter zurückgehen. Die Leute schauen sich online die Sachen im Reader an oder einfach kostenlos über Google News und so weiter. Aber erklär mal, wie ist denn die Plattform eigentlich aufgebaut, wenn man bei euch in den Reader, bei euch auf der Website einmal drauf geht?
Genau, also Reader ist schon ein tolles Wort. Da merkt man schon, wie gut du dich vorbereitet hast. Also unser Angebot sieht nicht aus wie eine klassische Zeitung. Und du hast auch ein Riesenthema natürlich gerade in der Zeitungsbranche angesprochen. Ne? Die Anzeigenverkäufe sind jetzt ein bisschen zurückgegangen. Natürlich Abonnements auch. Also wer kauft schon noch die Zeitung so am Kiosk? Und die Digitalisierung hat da natürlich jetzt so sozusagen auch richtig Fahrt aufgenommen. Und deswegen sieht es bei uns auch weniger wie eine klassische Zeitungsseite aus, sondern es sieht eher wie ein Reader aus. Also du kriegst tatsächlich Recommendations oder Empfehlungen auf deine persönlichen Referenzen. Wenn du bei Compreno loslegst, wirst du erstmal gefragt, wofür interessierst du dich denn überhaupt thematisch? Also wir haben so ein paar Schwerpunkte, weil es ja auch eben immer um internationale Perspektiven geht. Wir haben natürlich internationale Wirtschaft, ja, und internationale Politik. Wir haben aber auch so digitale Gesellschaft. Was weiß ich, was macht Elon Musk jetzt bei Twitter? Artikel, die dann ziemlich guten Quellen kommen. Wir haben so Klimawandel als Thema, Nachhaltigkeit, was natürlich auch viele Leute wissen wollen. Wir haben schon gelernt zum Beispiel, dass die Leute zur Pandemie so Corona-Maßnahmen und so eigentlich nichts mehr wissen wollen. Das bieten wir zwar als Thema an, aber das wird ganz oft auch abgewählt. Ja. Und damit zurück zu deiner Frage. Du kannst im Prinzip sagen, was du lesen willst und was du auch nicht lesen willst. Und dann kriegst du von uns immer Artikel empfohlen, die manchmal tagesaktuell sind, aber meistens sind die ein bisschen älter. Also es geht auch eher darum, Comprino zu benutzen, um sich so ein bisschen das Weltbild zu erweitern und zu vervollständigen. Also die meisten Leute lesen es auch vielleicht eher am Wochenende, weil es meistens längere Artikel sind, ein bisschen tiefere Artikel. Also wenn es so Breaking News sind, dann schaltet man doch eher vielleicht den Fernseher ein oder irgendeinen Livestream und guckt da, was in der Welt los ist. Ja, wenn so ein Riesenereignis passiert wie der 11. September oder irgendwo ein Krieg in Russland, Ukraine losbricht, dann ist Comprino eher das, wo man sich dann im Hintergrund vielleicht informiert über die Zusammenhänge. Und deswegen sind die Artikel etwas älter, aber sie werden dir halt empfohlen auf deinen Bedarf und du kannst dann auch so ein bisschen stöbern und wenn du was wissen willst über, keine Ahnung, die Niederlande, dann gibst du halt ins Suchfeld wie bei Google ein, die Niederlande und dann ist es total egal, ob in dem Artikel Pays-Bas oder The Netherlands steht, du findest sie dann trotzdem, wenn du nach Niederlande suchst als Deutscher.
Das ist wirklich eines der besten Use Cases, die ich finde, oder eines der besten USPs, die ihr habt, eben diese ganze Übersetzung.
Ja.
Wie genau macht ihr denn das? Wie läuft das? Also ihr bietet ja im Prinzip dann in 5 Sprachen die Übersetzung an.
Richtig.
Läuft das über eine künstliche Intelligenz? Hat die irgendjemand mal übersetzt? Wie wird das gemacht?
Genau, also wir haben 5 Sprachen im Angebot. Also wenn du Freunde in Spanien oder in Italien hast, dann kannst du denen auch sozusagen deine Lieblingsartikel von Brand 1 oder von Die Zeit empfehlen und die denen auch schicken. Und die wundern sich dann, was der Joel für eine coole Plattform da nutzt, dass ich Die Zeit auf Italienisch lesen kann. Ja. Hoffentlich, so ist der Plan, dass wir darüber natürlich auch so ein bisschen wachsen, so einen Clubhouse-Moment irgendwann erschaffen, dass das viral geht. Genau, und die Übersetzung macht tatsächlich eine KI für uns, also die haben wir eingebunden, das ist die von DeepL aus Köln, das ist ja ein wunderschönes Unternehmen, finde ich, ein deutsches Unicorn, cool, ne? Die sind sogar eine Milliarde wert, vielleicht solltest du mit denen nochmal ein Interview sprechen, was die gelernt haben und gefailt haben, bis sie so groß wurden, also die finde ich total cool und wir haben natürlich auch mit Microsoft und mit Google und mit, was weiß ich, allem verglichen, ja, und gucken das uns regelmäßig an, aber die Übersetzungen von DeepL sind halt bei den europäischen Sprachen einfach die besten, also ich kann es jetzt nicht so genau sagen für Arabisch, für Japanisch, für Chinesisch. Da gibt es vielleicht bei Google und bei Microsoft auch richtig guten Qualität, aber für die 5 Sprachen, die wir anbieten und auch die Ursprungssprachen sind zum Teil nochmal, wir haben ein Medium aus Dänemark, wir haben eins aus Bulgarien, das sind also dann osteuropäische oder nordeuropäische, skandinavische Sprachen, da ist DeepL einfach super, super gut. Und deswegen ist das die kurze Antwort auf deine Frage, ja, es übersetzt eine KI. Und dann haben wir natürlich aber schon immer noch so einen Human Touch. Manche Übersetzungen sind noch nicht so ganz perfekt. Das heißt, es guckt immer noch mal jemand drüber, der Muttersprachlerin oder Muttersprachler ist. Native Speaker ist Neudeutsch. Und dann polieren wir das ein bisschen auf.
Das finde ich eine der spannendsten Fragen. Denkst du, also du hast jetzt einige Erfahrungen mit den ganzen Übersetzungstools, dass wirklich in den nächsten Jahren dann so gut sein wird, dass man sagt, okay, wir können das jetzt eigentlich im Prinzip blind rausschicken, weil die Übersetzungen haben nur noch ein Bruchteil an Wörter, die vielleicht noch irgendwie fehlübersetzt sind?
Ja, bin ich total überzeugt. Also geht ja hier um Failing und Learning auch in deinem Podcast, ne? Also wir probieren das viel aus und wir stellen natürlich fest, dass die Übersetzungen nicht perfekt sind und manchmal lachen wir dann so ein bisschen drüber und machen uns dann drüber lustig, wenn DeepL irgendwas verkackt. Aber eigentlich ist es nicht so lustig, weil wenn du jetzt die Zeit bist oder Brand 1, ich war ja bei den Beispielen schon hier aus dem deutschsprachigen Raum, und dann wird so ein italienischer Text irgendwie total lustig und dann geht der durch irgendwelche WhatsApp-Gruppen halt als Witz viral, so ja, in Italien lachen sich dann alle kaputt über die doofen Deutschen, guck mal, die können nicht mal ordentlich unsere Sprache, das wäre natürlich total schlimm, also deswegen ist dieser Review, den wir machen, erstmal sehr, sehr wichtig und ist mir persönlich auch als Gründer wichtig, dass wir unsere Verlagspartner natürlich nicht in die Pfanne hauen, ja, die gehen da ja auch mit uns ins Risiko und gerade als Startup, da ist man ein riskanter Partner auch für die, ja, da muss ich mich auch nochmal ganz herzlich bedanken für das Vertrauen, auch von Le Monde und von, was weiß ich, East-West aus Italien, Frontiere News aus Italien, für die gilt es ja umgekehrt, ne? Wenn wir die Texte nach Deutschland bringen und die sind voller Fehler und du lachst dich kaputt, dann ist das natürlich ein Riesenthema. Also da müssen wir auch die Hand dafür ins Feuer legen. Und dann ist es aber so, zu deiner Frage, ich meine, DeepL hat in den 2 Jahren, die wir jetzt mit denen zusammenarbeiten, schon sich erheblich verbessert. Und ich glaube schon, dass wir relativ bald auf Stichproben runterfahren können. Also zum Beispiel sind manche Sprachübersetzungen ja auch einfacher. Also Niederländisch-Deutsch zum Beispiel oder Englisch-Deutsch oder Niederländisch-Englisch geht relativ gut, weil die Sprachen auch relativ ähnlich sind. Aber Spanisch-Deutsch zum Beispiel oder Italienisch-Deutsch geht halt nicht so gut, weil die Sprachen halt das eine ist eine romanische Sprache, das andere ist eine germanische Sprache, da ist die Grammatik ein bisschen anders. Da muss man dann schon noch Hand anlegen. Und ich glaube, um wieder mal eine sehr lange Antwort auf eine sehr einfache Frage zu geben, wir lernen dazu. Ja, wir lernen auch, welche Fehler DeepL macht. Und ich hoffe, auch DeepL freut sich drüber, dass wir für sie so ein bisschen mitgucken und mitlernen. Und wir teilen auch unsere Learnings. Und dann werden wir irgendwann Stichproben machen können. Und irgendwann werden wir aber, glaube ich, auch, das war ja eigentlich deine Ausgangsfrage, auf diesen menschlichen Review komplett verzichten können, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass das irgendwann so gut sein wird, dass man da nicht unbedingt nochmal drauf gucken muss.
Ja, sehr interessant zu hören, auch mal deine Meinung dazu zu hören. Was ich bei Plattformen und Social Networks, hatte ich auch schon zum Teil im Podcast, immer am spannendsten finde, ist, wie man das Henne-Ei-Problem am Anfang löst. Da gibt's wirklich tausende verschiedene Herangehensweisen. Wie schafft man es im Prinzip, dass die User draufkommen? Weil es muss ja am Anfang schon eben ein Angebot da sein, damit überhaupt die Leute irgendwas zu lesen haben.
Genau, das Henne-Ei-Problem habe ich gerade eben so ein bisschen sogar schon skizziert mit meiner ja sehr ausschweifenden Antwort auf die Frage. Ne? Ich habe jetzt über die Übersetzungsqualität gesprochen, eher so aus der Sicht unserer Verlagspartner und habe gesagt, naja, die müssen ja Vertrauen haben, sonst würden die unsere Plattform ja gar nicht mit ihren hochwertigen Inhalten bedienen und beliefern. Aus Nutzersicht ist es ein bisschen anders sogar. Wenn in so einer Übersetzung jetzt ein Fehler drin ist, dann ist das ja für dich auch im Zweifel gar nicht so schlimm. Also natürlich lachst du dann vielleicht drüber und wenn es ein peinlicher Fehler ist, würdest du den halt per WhatsApp deinen Freunden schicken. Das habe ich schon gesagt, das wollen wir natürlich auf keinen Fall. Aber andererseits ist es ja für dich so, wenn du dich für die Niederlande interessierst, bleiben wir mal bei dem Beispiel, und du kannst dann einen Le Monde-Artikel lesen, wo Pays-Bas drin steht, statt Niederlande, dann bist du ja erstmal begeistert. Du hättest den ja nicht mal gefunden mit einer Google-Suche, weil du hättest ja nicht nach Pays-Bas gesucht, du hättest ja nach Niederlande gesucht. Und wenn dann da irgendwo mal ein Fehler drin ist oder vielleicht ein Satz nicht ganz so flüssig zu lesen, dann haben uns bisher unsere Nutzerinnen und Nutzer auch zurückgespielt. Das ist gar nicht so schlimm. Also wir haben noch keinen Kunden verloren, um es mal konkret zu sagen, der gesagt hat, die Qualität der Übersetzung ist mir zu schlecht. Ja, also da habt ihr Fehler gemacht.
Das ist schon mal super an,
genau. Und dann ist aber, wie du sagst, ein Henne-Ei-Problem. Also wir mussten, deswegen hat es auch lange gedauert. Ich meine, du hast ja eingangs gesagt, wir haben das Unternehmen gegründet schon 2020. Jetzt haben wir Ende 2022, wo wir aufzeichnen. Also uns gibt es schon 2 Jahre und am Markt verfügbar ist unser Produkt erst gerade mal 6 Monate. Also wir haben 1 Jahr, 1,5 Jahre gebraucht, um überhaupt eine kritische Masse an Texten zu gewinnen, an Verlagspartnern gewinnen, damit es sich überhaupt lohnt, aus Nutzersicht unser Abonnement zu abonnieren. Und jetzt haben wir natürlich auch schon die ersten Nutzerinnen und Nutzer gewonnen und es sind auch nicht nur ein paar und es sind auch nicht nur Family und Friends, sondern es geht auch weiter und weiter und weiter. Aber das ist genau das Henne-Ei-Problem, was du sagst. Ohne Inhalte macht unser Produkt keinen Sinn. Und den Verlagspartnern gegenüber mussten wir natürlich schon auch eine Prognose abgeben, dass wir sagen, wir werden ja auch Geld verdienen und das Geld kommt aus Abonnements und es werden so und so viele sein. Also wir haben schon einen Businessplan machen müssen, der auch ein gewisses Wachstum bei den Userzahlen zeigt. Und das ist auch das, wo ich sagen würde, die Failings und die Learnings, die wir hier noch besprechen können, sind am interessantesten, weil es ist richtig schwer, ein Abonnement zu verkaufen. Das ist wirklich viel, viel schwerer, als ich eingangs dachte.
Da kommen wir auch später nochmal drauf. Plant ihr eigentlich, weil das war ja eine Sache, die Netflix mal angedacht hatte, dass sie ein Abo für wenige Euro machen, aber dann beispielsweise mit Werbung, obwohl man eigentlich immer davon ausgegangen ist, dass jetzt eben mit dem Abonnement die Werbung vollkommen raus ist. Plant ihr auch was wie Google News oder sowas, wo dann immer große Werbebanner drin sind und das Abonnement vollkommen kostenlos ist, oder wollt ihr clean bleiben?
Wir wollen clean bleiben und das ist auch für mich eine ganz prinzipielle Frage. Also da habe ich wirklich eine sehr starke Überzeugung, auch als Gründerperson sozusagen, als Persönlichkeit. Ja. Ich finde, dass Journalismus unabhängig sein muss von Werbung und dass wirklich guter Journalismus auch sein Geld wert ist und dass Leute auch bereit sind, dafür zu bezahlen, dafür, dass sie dann eben keine Werbung bekommen. Mhm. Ich habe mich persönlich total geärgert über The Zone beispielsweise, den Sportabonnement. Ja, ja. Weiter, weil ich mir halt als Fan von Eintracht Frankfurt hier in Frankfurt habe ich mir deren Abonnement gegönnt, um die Champions League zu gucken. Und dann haben die Fan-Choreografie vorm Spiel übertüncht mit so einer blöden Spot-Einblendung, ja, ein Werbespot. Oh. Und ich habe halt gedacht, sag mal, spinnt ihr, ich zahle hier, was war das, 30 Euro oder so für dieses Produkt und dann knallt ihr mir da Werbung rein. Also ich bin der Meinung, dass man das nicht machen sollte und deswegen ist Compreno werbefrei und bleibt auch werbefrei. Und wir werden auch mit dem Preis nicht so viel rumspielen. Also der ist relativ hoch. Viele Leute haben auch schon gesagt, das ist natürlich eine stolze Ansage, um es zu beantworten. Im Moment kostet es 25 Euro im Monat, Compreno zu abonnieren. Da muss man also schon, sagen wir mal, mitten im Berufsleben stehen, ja, und beruflich das vielleicht auch nutzen und Erfolg haben im Beruf, damit man sagt, okay, das ist wichtig für mein Weiterkommen, für meine Karriere. 25 Euro im Monat ist jetzt nicht so viel wie bei The Zone, kann ich jetzt mit so einem Augenzwinkern sagen, aber es ist schon die gleiche Größenordnung. Yeah. Und auch mehr als bei Netflix zum Beispiel, was du angesprochen hast. Mhm. Aber dafür ist es halt auch all in. Ja, du kriegst keine Abstriche, du kannst alles sehen, du kannst alles lesen, es ist eine echte Flatrate und es ist halt werbefrei. Und du bist nicht das Produkt, sondern der Journalismus ist das Produkt. Wir verkaufen auch deine Daten irgendwo hin.
Wie läuft das dann im Prinzip zwischen den Finanzierungen, zwischen euch und euren Vertragspartnern oder Partnern, die eben die Artikel geben? Müsst ihr die Lizenzkosten an die zahlen, damit die eben die Artikel bei euch zur Verfügung stellen? Zahlt ihr die am Ende im Abonnement aus oder machen die es gerade am Anfang kostenlos? Oder gibt es da irgendwie einen Punkt dann, wo dann eben Geld wechselt, weil die werden dann nicht unendlich die Artikel kostenlos zur Verfügung stellen?
Also wir sind da als Startup natürlich relativ offen in verschiedene Richtungen, ganz grundsätzlich, weil auch das, ne, wir mussten jetzt überhaupt erstmal an den Markt kommen und haben dann auch natürlich keine großen Ansprüche gestellt. Ja. Aber ich bin jetzt besonders stolz darauf als Gründer, dass ich das halt geschafft habe, dass wir eigentlich über eine Umsatzbeteiligung sprechen mit den Verlagen. Das heißt, wir geben unseren Umsatz anteilig an die Verlage weiter und wir profitieren damit sozusagen so eine Win-Win-Situation. Ja, je größer Compreno wird, desto besser auch für alle. Wir haben natürlich auch dadurch, dass wir uns auf die Übersetzungen konzentrieren ins europäische Ausland, haben wir jetzt einen ganz guten USP, dass wir sagen können, wir fügen ja auch was hinzu, was jetzt für jeden Verlag einzeln schwer zu erreichen wäre. Also ich meine, klar kann, Le Monde hat auch Artikel auf Englisch im Angebot und die Zeit manchmal auch in Übersetzung auf Englisch. Aber wenn jetzt jede Zeitung ihre eigenen Artikel in jede andere Sprache übersetzen würde, wäre das ja auch aus betriebswirtschaftlicher Sicht nicht so ökonomisch sehr ineffizient. Und deswegen machen wir das natürlich ein bisschen schlauer so als Plattform. Und genau, wir müssen so gesehen was zahlen für die Artikel, aber wir machen das sozusagen über einen Umsatzbeteiligung und über eine Verschlüsselung an die teilnehmenden Partner. Mhm.
Wie ist das Team aufgebaut? Du hattest anfangs schon gesagt, du hast dich alleine gegründet. Ihr seid 3, wenn ich mich richtig erinnere. Wie seid ihr auch in dem Team aufgebaut? Ihr arbeitet ja einiges noch mit Freelancern, die dann übersetzen, texten, wie auch immer.
Ja, genau. Wir sind ein verteiltes Team. Also tatsächlich ganz ungewöhnlich vielleicht für ein Startup, dass man bei uns gar keine Räumlichkeit hat, wo man uns antrifft. Ja, das ist, wir sind echt ein virtuelles Team, ein verteiltes Unternehmen. Und die 3 Leute im Kernteam, das hast du schon angesprochen, das ist eine ganz interessante Kombination, weil es ein Journalist ist, ein UX- und Technologiespezialist und ich so als Business-Gründer und als Partnerschaftsmanager sozusagen. Ich muss ja auch die Verlagspartner bei Laune halten und das ist so meine Rolle, das Geschäftsmodell zu entwerfen und dann eben auch die Partnerschaften zu schmieden. Und diese Dreierkombination hat sich total bewährt. Also ich glaube, das ist so, was man so klassischerweise so ein interdisziplinäres Team nennt, ja. Und dann haben wir eben aber auch Redakteure, die natürlich die einzelnen Texte nochmal prüfen in den einzelnen Sprachen. Die sind auch verteilt. Da ist eine Mitarbeiterin auf Gran Canaria. Da ist eine ursprünglich aus Lateinamerika stammende Kollegin, die ist inzwischen aber auch in Frankfurt und arbeitet von dort aus. Mhm. Also da sind wir verteilt und sind insgesamt, naja, so 8 Leute, würde ich mal sagen, die tatsächlich tagtäglich und regelmäßig mit Compreno arbeiten, an Compreno arbeiten.
Und habt ihr denn zu den 8 noch zusätzlich Freelancer oder wie macht das? Also seid ihr da flexibel oder wirklich dann mit Verträgen und so weiter?
Es ist relativ flexibel. Klar, wir könnten also hoch und runter auch skalieren, je nachdem, wie jetzt die Anzahl der Partner und die Anzahl der Texte sich entwickelt. Aber das ist so der harte Kern. Also wir haben auch noch einen Softwareentwickler, der zum Beispiel auch als Freelancer arbeitet im Moment noch. Der kann also mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger machen, je nachdem, wie wir so weiterkommen jetzt auch in der Unternehmensentwicklung.
Was ich eine interessante Frage fand, die hat mir ein Freund von mir gegeben, als ich über Compreno mal unterhalten hatte, ob sowas auch für junge Leute oder für ihn interessant wäre, ob es auch den Planung gäbe für kontroverse Zeitungen, weil wir haben jetzt viel über rein europäische Sachen gesprochen, also wie beispielsweise pro-chinesische oder pro-russische Artikel, wo dann irgendwie eine extra Kennzeichnung ist, diskussionsartig, die man eben reinnimmt, damit man so ein vollständigeres Bild hat. Und sich eben eine Meinung auch richtig holen kann von wirklich zertifizierten Anführungsstrichen Quellen und nicht nur von Twitter.
Ja, das ist ein Riesenthema natürlich, ne? Also was ist überhaupt eine vertrauenswürdige Quelle? Ja. Und da diskutieren wir auch im Team immer wieder drüber. Deswegen ist es auch in dem Kern-Dreier-Team, von dem ich gesprochen habe, total wichtig, dass Giuseppe dabei ist, unser journalistisch auch qualifizierter Kollege. Also bevor wir einen neuen Partner aufnehmen, muss der auch immer so sein Okay geben. Und im Moment halten wir von Quellen, die zu kontrovers sind, auch noch Abstand, würde ich sagen. Also wir sind schon ein Projekt, was sich sehr stark halt auf europäische Werte begründet. Also wie gesagt, Freiheit und Vielfalt, Meinungsvielfalt auch. Da ist schon im Prinzip jede Meinung willkommen. Wir wollen auch mal sowas wie eine Abtreibungsdebatte oder sowas wie einen Konflikt jetzt zwischen China und den USA beispielsweise aus beiden Perspektiven zeigen. Das ist ja genau auch der Witz bei Compreno. Aber wir müssen natürlich auch aufpassen, dass wir keine Fake News verbreiten. Und das würde so ein bisschen meinen Grundüberzeugungen widersprechen, jetzt beispielsweise eine russische Zeitung im Portfolio zu haben, die sich nicht klar distanziert, beispielsweise von völkerrechtswidrigen Handlungen, wie sie Russland ja gerade ständig zeigt in der Ukraine. Ja, also da sind wir ein bisschen auf einem schmalen Grat unterwegs und das wird sicherlich auch ein Learning werden, wenn wir jetzt wachsen, da eine klare Linie zu behalten auch. Das ist nicht so einfach, da werden wir sicherlich herausgefordert, ja. So, wir haben das Thema auch jetzt schon, ne? Also weil du ja immer auch nach Learnings fragen willst und vielleicht sogar nach Failings in deinem Podcast. Wir haben jetzt schon ein ukrainisches Medium im Angebot und da bin ich schon jetzt der Meinung, wenn ich die Artikel lese, also ich bin erstmal total froh, dass ich die lesen kann, ja, weil ich könnte jetzt kein Ukrainisch und zum Glück publizieren die auch auf Englisch, deswegen haben wir da schon einen gewissen Vorteil, aber ich kann die halt auch auf Deutsch lesen oder auf Spanisch oder auf Französisch. Das ist also auf jeden Fall cool, aber natürlich kannst du von einem ukrainischen Medium jetzt in der momentanen Situation keine objektive Berichterstattung erwarten. Also das geht einfach gar nicht. Die sind halt angegriffen worden und die verteidigen sich und der Angriff hat ja auch eine ganz klar völkerrechtswidrige Grundlage seitens Russland. Das ist ja, denke ich, Konsens jetzt zumindest in der europäischen Welt, die wir ja vertreten wollen. Und deswegen ist es für mich schon wichtig, dass wir mit dem Konflikt ja jetzt schon umgehen müssen, welche Artikel von denen übernehmen wir und welche vielleicht auch nicht. Und dass wir auch grundsätzlich aber die Haltung haben, um ein objektives Bild der Welt zu haben, die Welt ist ja so kompliziert geworden durch die ganze Globalisierung und Digitalisierung eben auch, brauchst du mehr als nur eine Quelle. Du kannst nicht, selbst wenn du die beste Zeitung der Welt bist, ja, keine Ahnung, New York Times oder so, kannst du nicht die Welt so abbilden, wie sie ist. Davon sind wir total überzeugt und deswegen sind wir auch als Wettbewerber auf diesem Markt jetzt relativ selbstbewusst, weil wir sagen, okay, wir sind eine Plattform, wir sind ein Netzwerk aus verschiedenen Quellen, verschiedenen hochwertigen Quellen und selbst die New York Times bin ich jetzt der Meinung, kann nicht so eine Vielfalt abbilden, wie wir das können. Ja. Weil es halt nur eine Redaktion ist unter einem Management, mit einem Businessplan, mit einem Geschäftsmodell. Und selbst wenn die in ihrer Redaktion noch so viele Leute vielleicht mit Migrationshintergrund beschäftigen, Frauenquote haben, eine Migrationsquote haben, eine, was weiß ich, in Amerika hat man ja auch so Diversity noch sehr stark über die Hautfarben, ja, Blacks und Hispanics. Das finde ich alles total super, was die da machen. Aber ich glaube, der Ansatz von Compreno ist nochmal ein anderer. Bei uns ergibt sich halt die objektive Sicht auf die Welt einfach durch die Kombination von möglichst vielen subjektiven Einschätzungen auch. Und deswegen hast du mit deiner Frage mich jetzt so ein bisschen getriggert. Das ist in der Tat so, dass wir uns da zukünftig damit auseinandersetzen müssen. Was machen wir mit China? Was machen wir mit Russland? Das ist eine wichtige Frage auch, die du da stellst.
Eine Frage noch, bevor wir zum How-to-Fail-Teil rübergehen, war, wie habt ihr denn zum Anfang finanziert? Weil es ist ja schon ein sehr hoher Aufwand, um so eine Plattform zu bauen und man braucht einiges auch an Zeit und Kosten und ich denke mal, dass der Großteil am Anfang in Serverkosten und Team, besonders in das Team reingesteckt wurde. Habt ihr da Business Angels, irgendwie VCs, kleine Seeds reingenommen oder wie habt ihr euch da finanziert am Anfang?
Ja, alles so Bausteine, deswegen auch leider wieder eine relativ komplizierte Antwort auf eine Frage, die sich eigentlich ganz einfach anhört. Ein bisschen Family und Friends, also ich habe ja auch von meiner Frau schon gesprochen, die mir da den Rücken frei hält und ich selber habe natürlich auch jetzt durch meine Tätigkeit zuvor als Angestellter ein paar Rücklagen aufgebaut gehabt und meine Familie hat noch ein bisschen was mitgeholfen. Dafür werde ich auch natürlich ewig dankbar sein, sonst hätte ich das gar nicht machen können. Das hatte ich ja eingangs schon gesagt, dass diese Rückenstärkung da total elementar war. Und dann, genau, es gab auch Business Angels. Also ich habe Leute in meiner Karriere kennengelernt, die hatte ich zum Teil aus den Augen verloren. Aber als ich dann jetzt gegründet habe, habe ich auch so ein bisschen natürlich in mein Netzwerk rein telefoniert, so hey, wer findet das spannend, wer würde sich beteiligen? Und daraus sind jetzt Business Angel Investments geworden, für die ich auch super dankbar sind, weil das sind auch tolle Leute. Also mit denen kann man auch jetzt monatlich mal einen Call machen. Die bringen da unheimlich viel Perspektiven und Energie rein. Aber es ist auch ganz klassisch. Ich bin zur Bürgschaftsbank hier in Hessen gegangen. Ich habe ja schon erzählt, ich bin in Frankfurt. Da gibt es quasi eine Möglichkeit, dass man auch als Gründer einen Businessplan vorlegen kann. Und wenn der solide und valide ist, dann kriegt man auch eine Bürgschaft des Landes Hessens. Dafür bin ich auch sehr dankbar, weil du hast ja als Startup keine Bonität. Du bist ja gegenüber den Banken ein total unbeschriebenes Blatt. Und damit konnte ich auch ganz normal zu einer Sparkasse gehen und die konnten mich auch mitfinanzieren. Also wie oft im Leben ist eine Mischung aus allem und ich bin auch ein bisschen, auch wieder so ein Learning, sind mir ein paar graue Haare gewachsen, bis die Finanzierung dann so wirklich stand in allen Facetten. Ja, das hörst du ja schon an meiner komplizierten Antwort. Aber ich musste so mehrere Register ziehen und am Ende hat alles zusammengepasst und jetzt können wir loslaufen.
Dann lass uns doch jetzt mal vollständig in das Thema Fails und Learnings rübergehen. Was waren denn so Herausforderungen und Probleme, die ihr jetzt schon auf dem über zweijährigen Weg bei Compreno hattet?
Ja, damit geht's ja schon los. Es dauert einfach alles unheimlich lange. Also, wenn ich so zurückdenke, meine erste Businessplanung war halt viel, viel aggressiver, so was Fristigkeit angeht. Also, ich kann, glaube ich, sagen, wir liegen ganz gut im Plan, aber wir liegen halt in der Version 4 oder 5 des Plans, ja, und die Version 1, 2 und 3, die waren halt einfach viel aggressiver, so was das, das kurzfristige Erreichen von Zielen angeht. Ich bin halt jemand, der gerne nicht nur lange redet, sondern auch schnell aus der Hüfte schießt, und ich dachte halt, naja, jetzt machen wir 3 Monate das und nach 6 Monaten das und nach 9 Monaten das, und am Ende hat es halt vielleicht doppelt so lange gedauert. Also da muss man echt einen langen Atem haben, glaube ich, gerade was du ja gesagt hast für so ein Plattformmodell, was zwei Seiten hat, wo man dieses Henne-Ei-Problem hat. Das ist so ein bisschen wie so ein gordischer Knoten, den man durchschlägt, und da geht es nicht von heute auf morgen. Das musste ich lernen, ja.
Und lag das dann, dass eben sich so lange gezogen hat, dadurch, dass ihr nochmal viele Partner ranholen musstet und dieser ganze Prozess lange dauert, oder am Plattformbauen an sich oder eine Mischung?
Mhm. Genau, also es lag nicht so sehr am Plattformbauen, würde ich sagen. Das ging tatsächlich relativ gut. Da haben wir so ein agiles Vorgehen gemacht mit 6 Sprints sozusagen, agilen Softwareentwicklung. Das ging dann relativ gut, sobald die Finanzierung mal stand und das irgendwie dann auch loslaufen konnte. Aber eigentlich hast du es schon auf den Kopf getroffen mit der Henne-Ei-Frage vorhin. Du brauchst ja, ich dachte anfangs, naja, 7 oder 8 Partner brauchen wir auf jeden Fall, bevor es überhaupt Sinn macht, ein Produkt auf den Markt zu bringen. Und dann haben wir zum Beispiel auch so eine Kickstarter-Kampagne mal gemacht, wo natürlich auch alle gefragt haben, so, ja, bevor ich da Geld in den Topf tue, welche Zeitungen kann ich denn dann konkret lesen? Und das konnte ich halt zu dem Zeitpunkt noch nicht so wirklich beantworten. Also da haben wir uns ein bisschen auch im Kreis gedreht, ne, wie so eine Katze, die sich in den Schwanz beißt. Und dieses Henne-Ei-Problem, wie gesagt, das hast du ja schon rausgebracht. Das hat uns tatsächlich viel, viel Zeit gekostet, da so den richtigen 360-Grad-Abdeckung zu erreichen.
Wie viel ist dann bei Kickstarter rumgekommen für die Finanzierung?
Gar nicht so schlecht eigentlich. Wir haben 17.000 Euro eingesammelt über Kickstarter. Oder ich muss sagen, wir hätten 17.000 Euro einsammeln können, wenn ich nicht den Fehler gemacht hätte, die Messlatte von Anfang an auf 30.000 Euro zu setzen. Auch dazu gibt es eine Geschichte. Ja. Also ich habe mir jetzt ja nicht einfach so überlegt, ja, ich mache mal die Messlatte auf 30.000 Euro, sondern wir hatten quasi einen Finanzierungsmeilenstein. Ich habe ja schon erwähnt, unsere Finanzierung ist auch ein bisschen kompliziert. Und es hätte uns gut getan, zu dem entsprechenden Zeitpunkt auch genau 30.000 Euro in der Kasse, in der Kriegskasse sozusagen zu haben. Deswegen, weil einer unserer Finanzierungspartner diese Messlatte gesetzt hat, haben wir die Finanzierungskampagne bei Kickstarter auch mit einem Zielwert 30.000 Euro ausgestattet. Das hat jetzt dazu geführt, als am Ende 17.000 Euro im Topf waren, Lesson learned für jeden Founder, der einen Kickstarter machen will, du kriegst dann gar nichts. Ja, das wusste ich auch vorher, aber ich bin da ins Risiko gegangen und bin halt auf die Nase gefallen. Du kriegst bei Kickstarter das Geld nur, wenn du dein Ziel erreichst. Das ist natürlich auch ganz sinnvoll, weil es ist ja eine Crowdfunding-Kampagne. Das heißt, die Leute, die da was in den Topf tun, die wollen ja das fertige Produkt auch haben dann für ihre Finanzierung. Die sollen ja ihr Geld nicht verlieren. Also die kriegen natürlich das Geld nur dann.
Ist ja am Ende keine Spende, sondern die wollen ein Produkt haben, klar.
Genau, du willst ja ein Produkt haben und nicht nur was spenden. Das heißt, es macht total Sinn, dass man da sagt, es muss quasi auch das Ziel zu 100% erreicht sein, damit es überhaupt zu einer Auszahlung kommt. Ansonsten kriegt ja jeder, der über Kickstarter was committed hat, sein Geld einfach zurück und nichts ist passiert. So war das in unserem Fall. Ich hätte ja im Prinzip das Finanzierungsziel auch auf 10 oder 12 oder 15.000 Euro setzen können. Ne? Das ist jetzt wirklich, da bin ich ganz klar, das ist eine Lesson learned. Ich fände es total schlau bei Kickstarter jetzt auch selber, wenn ich selber was kickstartere als jemand, der Interesse an dem Startup oder an dem Produkt hat, wenn es dann so aufgebaut ist, dass dann das Unternehmen sein Ziel erreicht und dann vielleicht noch so Stretch Goals hat. Ja, also wenn wir 15.000 Euro erreichen, gibt's das. Wenn wir dann sogar noch 20.000 oder 25 Euro erreichen, gibt's noch das oder das dazu. Das macht ja total Sinn. Also so hätten wir das auch aufbauen können. Und ich ärgere mich total, dass wir unter dem Zeitdruck, unter dem wir damals standen, die Kickstarter-Kampagne so mehr oder weniger an einem Wochenende schnell lanciert haben und dann ging das montags los. Und im Rückblick ärgere ich mich total. So hätten wir es machen sollen und das würde ich das nächste Mal auch dann anders machen.
Würdest du sagen, es wird sich trotzdem noch eine Kickstarter-Kampagne, eine zweite im Prinzip lohnen, um auch die Publicity, die es auf der Plattform gibt, abzuholen?
Ja, auch ein guter Gedanke, genau, weil ich würde auch im Rückblick sagen, das Kickstarter war gar nicht schlecht. Also klar sind wir am Ende nicht an das Geld gekommen, aber es ist tatsächlich ein guter Publicity-Effekt gewesen. Und du erreichst, glaube ich, über Kickstarter auch eine Publicity in gewissen Zielgruppen, also bei anderen Leuten letztlich.
Oh, auf jeden Fall, ja.
Es geht ja um ein Produkt, was noch gar nicht fertig ist und was auch noch so ein bisschen so den Touch hat. Okay, man kann auch noch Einfluss nehmen. Ja, man kann auch mit dem Gründer vielleicht noch mal chatten. So, hey, warum machst du das nicht so? Das ist total schlau eigentlich. Genau, und da hat uns Kickstarter auch viel gebracht. Und es war auch in der Hinsicht genau der richtige Zeitpunkt, weil zum dem Zeitpunkt gab es ja tatsächlich das Produkt noch nicht und die Plattform noch nicht. Und wir konnten auch noch viel lernen so aus den Diskussionen mit unseren Backern auf Kickstarter. Selbst wenn, wie gesagt, am Ende das Geld nicht geflossen ist. Aber die Erkenntnisse haben wir natürlich trotzdem eingesammelt.
Im Prinzip ist ja auch eines der größten Herausforderungen als Finanzierung durch Abos, eben diese Abos und die Kunden reinzubekommen. Besonders jetzt, wo im Prinzip alle Abos machen und die Leute wirklich darauf achten, okay, wenn ich das eine Abo abschließe, dann kündige ich das andere, weil sonst irgendwie die monatlichen Kosten auf 200 Euro sich belaufen, das am Ende des Jahres auch nicht so gut aussieht. Wie genau schafft ihr es im Prinzip, euch da bei diesem Abo-Markt durchzusetzen und wirklich zu sagen, okay, das sind hier die Mehrwerte, die bringen wir und das bringt auch kein anderer?
Ja, total, total gute Frage. Hatte ich ja vorhin schon gesagt. Es ist richtig schwer, Abos zu verkaufen, weil natürlich ist ein Abo auch ein Commitment. Also, was wir zum Beispiel anbieten, ist, dass wir ein Abo nur für eine Woche anbieten. Das finde ich eigentlich total
wichtig. Okay.
Kannst auf unserer Webseite, also, es gab auch Leute, die haben für 8 Euro dann.
Okay.
Ich habe jetzt so vom Monatsbetrag gesprochen, weil der halt am besten vergleichbar ist. Aber du halt sagst so, boah, ich kann mir das noch nicht so ganz vorstellen, ja, wie das sich anfühlt, so ein Produkt zu nutzen und ich will das erstmal testen, dann gibt es jetzt zwar keinen kostenlosen Probezeitraum, worüber man ja auch nachdenken könnte, aber da habe ich so ein paar Bedenken, kann ich nochmal drauf eingehen. Und stattdessen haben wir halt gesagt, wir schaffen so eine ganz niederschwellige Möglichkeit, wo du halt sagen kannst, okay, für 8 Euro probiere ich das halt mal für eine Woche aus. Und wenn ich dann merke, es ist halt nicht in meinen, entweder es macht mir doch nicht so viel Spaß, wie ich dachte, oder es ist in meinen täglichen, was weiß ich, Routinen und Arbeitsabläufen nicht so drin, dann kann ich jederzeit kündigen. Also das ist mir auch total wichtig, dass wir keine Abo-Fallen stellen, ja. Da habe ich noch so eine Geschichte
sehr mit Besorgen.
Dass, als ich dann da weg wollte, haben die mir auch noch einen Monat extra berechnet, von wegen ich hätte irgendeine Kündigungskündigung eingehalten. Das finde ich halt auch krass. Also das Problem mit Abos ist halt auch, dass viele Leute schon einfach gebrannte Kinder sind, ja, und halt sagen, oh, ich bin mal in so eine Abo-Falle geraten und kam nicht mehr raus.
Oder der Klassiker, irgendwie das erste Jahr für 10 Euro und das zweite für 30.
Genau, und das gibt's bei uns halt auch nicht. Also auch die Zeitungspartner, mit denen wir arbeiten, da will ich jetzt keine Namen nennen, aber ich bin jetzt natürlich auch durch die lange Beschäftigung mit dem Thema in unheimlich vielen Verteilern drin, von deren Newsletters und so, ja. Und ich kriege da immer wieder so Angebote, wo ich dann denke, oh krass, kann ich eine Zeitung für 1 Euro abonnieren, ja. Aber klar, das ist dann nur für 3 Monate und ab dem 4. Monat kostet es dann halt 40 oder so. Das habe ich mir jetzt ausgedacht, aber du weißt, was ich meine, ja.
Ja.
Ja, es bleibt eine total spannende Herausforderung, wo ich jetzt auch mit einem Ausblick ins Jahr 2023 gehe, sozusagen wissend, dass wir da noch Hausaufgaben zu erledigen haben und die noch nicht so klar erledigt haben. Und das lässt mich nachts manchmal aufwachen und dann natürlich schlecht wieder einschlafen. Das ganze Ding, was wir da gebaut haben, ist echt kompliziert. Also das eine ist halt klar immer Marketing, man muss es möglichst einfach erklären, so ja, du zahlst hier 8 Euro für eine Woche oder 25 Euro für einen Monat und das kriegst du dafür. Das, denke ich, kriegen wir hin. Ich habe ja jetzt auch gleich in Antwort auf deine erste Frage, glaube ich, relativ gut erklärt, was du für Comprino, was du davon erwarten kannst.
Na, auf jeden Fall, ja.
Aber dann habe ich ja auch auf deine Frage hin erzählt, naja, du musst uns erst so ein bisschen sagen, was du halt gerne liest. Ja, liest du gerne Klimaartikel oder liest du gerne Politik- und Wirtschaftsartikel? Mhm. Und das ist jetzt was, was man unheimlich schlecht mit so einem kostenlosen Probezeitraum oder mit so einer Schnupperversion, wo vielleicht die ersten 3 Artikel kostenlos sind oder so, verknüpfen kann. Ja? Und das werde ich halt jedes Mal gefragt, so, ja, wie kann ich denn Comprino mal ausprobieren? Ich kann mir es noch nicht so vorstellen, wie sich das anfühlt. Mhm. Und kann man es nicht auch kostenlos mal ausprobieren? Mach doch die ersten 3 Artikel kostenlos. Und dann ab dem 4. kannst du ja immer noch anbieten zu bezahlen. Das werde ich jede Woche gefragt. Und jedes Mal denke ich drüber nach und denke mir halt, okay, das funktioniert aber nicht so ganz, ja.
Okay,
weil dieses Erlebnis, dieses Comprino-Magic, nenne ich das, wenn ich auf Social Media
durchscrollen,
genau, dieses Durchscrollen. Du findest Sachen, nach denen du gar nicht gesucht hast. Und du kriegst Sachen empfohlen, weil du gesagt hast, du interessierst dich für Klimaartikel und du hast aber nur 7 Minuten Zeit. Und dann empfehlen wir dir halt einen Artikel, der genau 7 Minuten lang zu lesen ist. Ja, also wir sind halt unheimlich nutzerzentriert auch und wollen das auch in Zukunft noch mehr werden. Also immer mehr auf die Bedürfnisse unserer Leserinnen und Leser eingehen. Und das kann man ja nicht transportieren, indem man jetzt halt sagt, okay, wir machen halt jeden Tag einen Artikel kostenlos und der ist dann für alle kostenlos, die Comprino mal ausprobieren wollen. Weil, ja, wenn ich jetzt einen Fußballartikel kostenlos mache über das WM-Viertelfinale Niederlande gegen Argentinien, dann interessiert er dich vielleicht zufällig, weil du dich für Fußball interessierst, aber die andere Hälfte der Bevölkerung interessiert er halt überhaupt nicht und die lesen den dann und sagen halt, hä, Comprino ist ja voll der Mist irgendwie, weil was will ich mit so einem Fußballartikel? Und diese unendliche Vielfalt und dieses grenzenlose Komplexitätsgedöns, was wir so ganz einfach machen, das kann man nicht so einfach erklären, indem man sagt, naja, probier's mal kostenlos mit 3 Demo-Artikeln aus, weißt du?
Ah, das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, stimmt. Da habe ich mir auch schon mal drüber Gedanken gemacht, ob das bei euch sinnvoll wäre, aber das ist so sehr gut bewiesen, weil 8 Euro ist noch ein angemessener Einstiegspreis, also Für eine Woche kann man das gut machen, dann kann man ja eine Woche lang dann auch unendlich lang nutzen.
Ja, ja, klar.
So genau. Unendlich nicht mehr lesen.
Du musst uns halt vertrauen. Ja. Also du musst uns halt vertrauen, dass du am Ende dieser Woche oder am Ende dieser 8 Euro nicht irgendwie von uns geknebelt und gefesselt wirst, sondern du kannst jederzeit kündigen und du kannst auch am 7. Tag erst kündigen und dann bist du ab dem 8. raus. Ja, also es ist auch bei unserem Monatsabo so, wenn du am 31. Tag des Monats kündigst, dann gehst du sofort raus. Es ist ein digitales Produkt. Also warum soll ich jemanden festhalten, wenn der gehen will? Ja, da sind wir total klar. Aber klar, du hast selbst bei dem Wochenabo für 8 Euro natürlich einen gewissen Overhead. Du musst dann deine Kreditkartennummer angeben oder deine Bankverbindung und klar, du musst dann halt vertrauen, dass wir das nicht missbrauchen. Und das macht mir so ein bisschen Sorgen, weil klar, ich werde das nicht missbrauchen. Dafür gebe ich jetzt mein Ehrenwort und lege meine Hand ins Feuer. Aber es gab schon genug Abo-Firmen, die haben das halt vermasselt, ja. Ich habe ja das Beispiel schon genannt von meinem Sportabonnement. Die will ich jetzt nicht nochmal in die Pfanne hauen, aber wir sind da gebrannte Kinder und als Compreno jetzt in einem Markt unterwegs, der sehr, sehr schwierig ist, weil viele Leute schon negative Erfahrungen gemacht haben, auch mit Mobilfunkverträgen und so. Das ist ja
Mobilfunkverträge, eieiei.
Also das ist halt ein Learning oder vielleicht ein Failure, was andere gemacht haben, was ich jetzt mit Compreno ausbaden muss.
Mhm. Wie sieht denn so die Vision aus, sagen wir mal, auf die nächsten 3 bis 5 Jahre? Ist jetzt ein bisschen schwierig, weil ihr vor kurzem erst an den Markt gegangen seid, aber was plant ihr denn für die Zukunft, außer natürlich mehr Vertragspartner, mehr Kunden reinzubekommen?
Klar, also das wäre natürlich die erste Antwort, noch mehr Vielfalt auf unserer Plattform, gerne mit 50, mit 500 Zeitungen, wenn es läuft, ja. Und auch Zeitungen jeglicher Couleur, also wir haben ja jetzt schon mit Brand 1 ein Monatsmagazin, mit Die Zeit eine Wochenzeitung, aber mit Le Monde auch eine Tageszeitung. Also da hast du natürlich auch unterschiedliche Qualitäten so in der Berichterstattung und auch in der Aktualität der Artikel. Das muss natürlich weiter so gehen und es wird auch weitergehen, da bin ich jetzt total optimistisch, weil das ist zum Beispiel was, worauf wir auch sehr stolz sein können, dass wir das Onboarding neuer Partner, Onboarding ist so ein bisschen ein technischer Begriff, aber das fand ich jetzt halt auch aufgrund meiner Software- und IT-Vergangenheit, das haben wir total durchgespielt. Also wenn jetzt irgendeine Zeitung aus Spanien kommt und sagt, hey, wir finden Compreno total toll, wir wollen da dabei sein und die geben uns mittwochs das grüne Licht sozusagen, dann haben wir die am Freitag ongeboardet. Also das geht total schnell. Aber aus Sicht der Nutzerinnen und Nutzer ist ja diese Vielfalt entscheidend und die wollen wir ausbauen. Und auch die Nutzerzentrierung, also was ich schon gesagt habe, diesen Zuschnitt auf deine Interessen und vielleicht liest du lieber längere Artikel am Sonntagabend oder du liest lieber kurze Artikel montags morgens auf dem Weg zur Arbeit in der S-Bahn. Das wollen wir auf jeden Fall noch verbessern. Das wird sicherlich auf die Roadmap.
Oh, das ist ein spannendes Feature, ja. Coole Sache.
Also du kannst dann sagen, ob du, was weiß ich, jeden Mittwoch und Freitag von 8 bis 8.30 Uhr im Zug sitzt und dann schicken wir dir Mittwoch und Freitag von 8 bis 8.30 Uhr vielleicht auch mal einen Artikel per E-Mail oder so, der dann genau die Länge hat, die du brauchst.
Oh, das ist gut. Das ist wirklich ein cooles Feature, weil sonst muss man immer mittendrin aufhören und dann vergisst man sowieso wieder, wo man war. Und dann kann man es auch direkt lassen, den Artikel noch weiterzulesen.
Genau, und es ist halt so, dass die Leute sehr unterschiedliche Präferenzen haben. Also wir sprechen ja mit denen, manche sagen auch so, nee, lass mich mittwochs und freitags bitte in Ruhe, da habe ich anderen Stress. Aber Sonntagmorgen um 10.30 Uhr, da habe ich dann 45 Minuten Zeit, weil, keine Ahnung, meine Frau geht da ins Studio und ich sitze dann zu Hause und ich möchte da mal was richtig Langes, Tiefes lesen. Das ist ja auch völlig legitim, ja. Manche Leute haben halt den Geschmack und das wollen wir mit Compreno auf jeden Fall möglich machen, dass wir uns da perfekt auf die Bedürfnisse einstellen.
Vielen, vielen Dank für das Teilen der wirklich auch persönlichen und sehr, sehr interessanten Fails, Learnings und was euch gerade beschäftigt. Ich würde mal gerne weitergehen zum dritten Teil von diesem Podcast. Wenn du noch mal die Möglichkeit hättest, mit deinem 16-jährigen Ich oder generell anderen jungen Gründerinnen und Gründern zu sprechen, was wären so Tipps, die du noch mal mit auf den Weg geben würdest?
Ja, einfach machen tatsächlich. Also das ist ja wirklich jetzt für mich, da sitze ich jetzt so ein bisschen auf einem hohen Ross, wenn ich hier mit meinen 47 Jahren irgendwie auf mein 16-jähriges Ich schaue. Ich finde es ja fast, ich kann mir die Frage selber gar nicht so gut beantworten, warum ich jetzt 30 Jahre nicht schon mal was gegründet habe. Also das ist so eine krasse Erfahrung. Ich kann es noch mal vielleicht anders aus meiner Erfahrung sagen. Ich habe so als 30-, 35-Jähriger immer gedacht, ich werde vielleicht irgendwann mal Geschäftsführer von so einem amerikanischen Softwareunternehmen in Deutschland. Jedes amerikanische Unternehmen hat ja irgendwie...
Eine Geschäftsführung in Deutschland, ja.
Genau, nehmen wir mal Microsoft so als Beispiel. Ne? Hat ja eine eigene Deutschland-Organisation irgendwie, die heißt dann wahrscheinlich Microsoft Deutschland GmbH oder so. Und da gibt es ja auch eine Geschäftsführung. Und da habe ich immer gedacht, boah, das ist ja für mich so eine geile Karriereperspektive. Und hey, ehrlich, wenn ich jetzt aus meiner Gründungserfahrung der letzten 2 Jahre zurückblicke, ich hatte ja keine Ahnung davon, was es bedeutet, Geschäftsführer zu sein. Ja, du musst die Finanzen klären, du musst das ganze Rechtliche klären. Du hast vielleicht Mitarbeiter, dann hast du Arbeitsrecht. du musst Steuern zahlen. Das sind alles Dinge, wo du vielleicht nicht so Bock drauf hast. Und meine Frau hat auch irgendwann mal zu mir gesagt, als ich mich da so ein bisschen genervt geäußert habe, naja, du wolltest ja auch coole journalistische Geschichten nach Europa bringen und nicht Steuerberater oder Rechtsanwalt werden. Ja, musst du aber. Ja. Ich habe wirklich viel gelernt jetzt in den letzten 2 Jahren, was ich nicht unbedingt lernen wollte. Wie gesagt, Steuerrecht, was interessiert mich das? Ja, aber du musst es halt können, du musst es lernen. Und da wäre es, glaube ich, für einen 16-Jährigen, deswegen finde ich auch deinen Podcast halt mega cool. Es ist super wichtig, dass man so Sachen dann einfach ausprobiert. Ja, gründet eine kleine, du kannst ja auch eine UG haftungsbeschränkt gründen. Ja, du musst ja nicht immer 25.000 Euro direkt in so eine GmbH tun.
Ansonsten geht ja auch ein Gewerbe für kleines Geld im eigenen Ort.
Absolut, ja. Und dann hast du halt Sachen an der Backe, wie du kriegst plötzlich, du musst eine Gewerbeanmeldung machen, du musst zum Ordnungsamt, du kriegst einen Steuerbescheid vielleicht mal irgendwann oder irgendeine Aufforderung. Das sind dann Sachen, da kannst du es einfach mal lernen und dir dann auch selber die Frage beantworten, interessiert mich das wirklich? Also will ich wirklich so eine 360-Grad-Verantwortung oder bin ich eher so ein Typ, der vielleicht lieber spezialisiert in ein Thema geht, was weiß ich, Software entwickelt und dann kennt er sich halt mit Datenbanken aus und mit Algorithmen und mit Performance und mit Web-Hosting und mit Skalierung und Parallelisierung von Servern und so. Sind ja auch alles coole Sachen, aber lass mich mit Finanzen in Ruhe, lass mich mit Steuern in Ruhe, lass mich mit ganzen Legal-Themen in Ruhe. Das könnte ja auch sein und ich ärgere mich jetzt wirklich, dass ich diese Erfahrung nicht schon früher gemacht habe, weil ich habe mich immer so als Generalist bezeichnet oder als jemand, der sich breit und neugierig interessiert. Aber ich hatte keine Ahnung, worauf ich mich da einlasse mit einer Unternehmensgründung.
Das würde ich doch als heutige Abschlussworte nehmen. Wirklich sehr, sehr passend. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Wirklich eine sehr interessante Folge. Vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst, von deinen Learnings erzählt hast.
Nee, ich habe nochmal zu danken. Hat mir auch viel Spaß gemacht. Und ich glaube, auch ich lerne immer was. Deswegen danke. Vielen Dank.
Du bist aber noch nicht entlassen. Zum Schluss bist du nämlich nochmal herzlich eingeladen, 1 oder 2 weitere interessante Gründerinnen und Gründer vorzuschlagen für den Podcast, für eine der weiteren Folgen, wo du sagst doch, die haben eine interessante Story, vielleicht auch interessante Fails, Learnings gehabt. Wen würdest du denn da vorschlagen? Wer kommt dir da
ins Gedächtnis? Oh, das ist eine spannende Frage. Da muss ich kurz nachdenken. Lass mich doch mal an Marc Schlegel denken. Der ist mit Litza bekannt geworden, Low Carb Pizza. Die waren bei Höhle der Löwen und super erfolgreich, glaube ich. Und wir sind uns mal über den Weg gelaufen in unserem früheren Berufsleben. Und seit der Marc seine Anteile an Litza verkauft hat, ich glaube, der hat da einen ganz guten Exit gemacht, hat er einen YouTube-Kanal, der heißt Startup Schlau. Und den finde ich total cool. Da habe ich auch schon viel gelernt. Also den empfehle ich auf jeden Fall, diesen YouTube-Kanal Startup Schlau von Marc Schlegel. Und den würde ich dir empfehlen. Frag den mal an, der hat bestimmt super spannende Geschichten.
Vielleicht können wir ihn ja in einer der nächsten Folgen. Würde mich freuen, wenn du eine kleine Intro machen könntest. Vielen, vielen Dank, dass du heute da warst. Falls ihr spannende Learnings mitnehmen konntet, abonniert den Podcast doch sehr gerne. Teilt ihn mit anderen jungen Entrepreneuren. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal.
Danke nochmal.